Was feiern wir an Pfingsten? Eine aktuelle Umfrage zufolge sagen 4% die Kreuzigung Jesu. 12% antworten Maria Himmelfahrt. 15% sagten die Auferstehung Jesu. 23% sagten keine Ahnung. Und 47% antworten die Entsendung des Heiligen Geistes. An alle also von euch, die sich heute aufgemacht haben, um mit uns Maria Himmelfahrt zu feiern. Eine Warnung, es könnte sein, dass es nicht ganz euren Vorstellungen entspricht. Pfingsten feiern wir den Geburtstag der Kirche. Wir feiern, dass Kirche begonnen hat damit, dass Gott den Heiligen Geist gesandt hat. Uns den Heiligen Geist gegeben hat und ich lese uns dazu ein paar Verse aus dem Johannesevangelium aus Kapitel 14. Jesus sagte, ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Tröster gibt, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht allein und verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Der Tröster, den der Vater in meinem Namen senden wird, der Heilige Geist, wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch hinterlasse, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen, habt keine Angst. Der Geist wird uns geschenkt und Jesus spricht an dieser Stelle mehrfach von dem Geist als Tröster. Und das ist zunächst mal ein bisschen komisch, ein bisschen erstaunlich. Ich stolper da jedes Mal wieder drüber. Wofür brauchen wir einen Tröster? In der Apostelgeschichte ist die Rede davon, dass die Jünger in die Stadt gehen sollen und sie sollen warten, bis der Geist kommt und sie werden Kraft bekommen. Kraft aus der Höhe. Kraft wäre gut. Kraft fände ich klasse. Oder einen Ratgeber oder eine Quelle der Weisheit. Aber wofür brauchen wir einen Tröster? Warum ist gerade das die herausgehobene Eigenschaft, die Jesus für den Geist benimmt, dass er uns trösten soll? Ist Jesus der Meinung, seine Nachfolgerinnen und Nachfolger sind nicht ganz bei Trost? Was bedeutet dieses Wort vom Tröster eigentlich für uns? Denken wir noch einen Moment mal über uns nach und fragen uns, was heißt das eigentlich ganz konkret? Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, Menschen sind wie Handys. Meistens ist der Akku leer und eine ganze Reihe haben mehr als einen Sprung im Display. Das war aber nicht mein Punkt, sondern Menschen sind wie Handys. Wenn ich dieses Handy anschalte, ist das Erste, was dieses Handy tut, es sucht nach Verbindung. Jedes Mal, wenn ich aus dem Flieger steige und irgendwo gelandet bin oder irgendwo ankomme und ich habe es vorher ausgemacht und ich schalte es an, ist das Erste, was oben groß ist, suche nach Verbindung. Und so sind wir Menschen genauso. Wir kommen auf die Welt und wir suchen nach Verbindung. Wir sind permanent im Verbindungsmode. Wir suchen nach Verbindung mit anderen. Wir suchen nach Gemeinschaft. Wir suchen nach Liebe. Wir suchen nach Anerkennung. Wir suchen danach, dass jemand anderes uns gegenübertritt. Wir suchen nach Austausch. Und je nachdem, wie die Suche von Erfolg gekrönt ist, so empfinden wir unser Leben. Ob wir uns verbinden können mit anderen Menschen, ob wir uns eingebunden fühlen in eine Gemeinschaft oder ob wir das nicht fühlen, das entscheidet massiv darüber, wie wir unser Leben beurteilen. Es kann sein, dass wir keine Verbindung haben. Das nennt man Einsamkeit. Es kann sein, dass schlechte Verbindungen bestehen und die Folge dessen ist in der Regel Scham. Es kann sein, dass wir in einem Leben leben voller zerbrochener Verbindungen. Das hat was mit Schuld zu tun. Oder es kann sein, dass wir gute Verbindungen haben und das nennt Jesus Leben in Fülle. Über diese vier Zustände würde ich gerne ein bisschen mit euch nachdenken heute Morgen. Zunächst mal, was bedeutet es für unser Leben, wenn wir keine Verbindung haben? Es gibt eine Reihe von Untersuchungen, die prognostizieren, dass Einsamkeit das größte Problem der westlichen Welt in den nächsten Jahrzehnten sein wird. Wir haben zwar tausende Freunde auf Facebook, aber wir fühlen uns allein. Wir fühlen uns einsam. Immer mehr Menschen beklagen, dass sie einsam sind, dass sie keine echte Verbindung zu anderen haben. Und echte Verbindung heißt ja nicht, dass sie Menschen um sich herum haben. Dass Menschen irgendwie in der Nähe wären oder dass sie in Menschen das körperlich anwesend sein. Du kannst in einem vollen Fahrstuhl sitzen und völlig einsam sein. Die körperliche Nähe oder die Masse von Leuten macht das nicht aus. Es hat etwas damit zu tun, wer und was wir Menschen sind. Wir Menschen sind Körper und Geist, aber im Zentrum unseres Menschseins steht das, was die Engländer Mind nennen. Es ist das denkende Selbst, das uns ausmacht. In jedem von uns lebt dieses denkende Selbst. Wir beurteilen, wir entscheiden, wir nehmen wahr, wir haben Konzepte, Bilder, Vorstellungen. Und dieses denkende Selbst, das navigiert durch unser Leben. Und dieses denkende Selbst sucht nach Verbindung. Es sucht nach anderen. In jedem Menschen von uns ist ein denkendes Selbst. Und wir suchen danach, uns mit diesem denkenden Selbst in irgendeiner Art und Weise auszutauschen, zu verbinden, in irgendwas zu finden, was uns rausholt aus diesem Gefühl, ganz alleine zu sein. Das Wichtigste an uns Menschen ist unser denkendes Selbst. Und das Wichtigste an unserem denkenden Selbst ist jetzt die Frage, womit beschäftigen wir es? Was setzen wir in dieses Zentrum? Wir haben darauf Einfluss. Wir haben das von Gott bekommen als Gabe, dass wir bestimmen dürfen, womit beschäftigt sich unser denkendes Selbst? Was setzen wir in die Mitte unserer Gedanken? Worüber denken wir nach? Worüber, was bewegen wir? Worauf kauen wir rum? Was nehmen wir immer wieder und ziehen es sozusagen in die Mitte unseres Herzens hinein, um uns damit zu beschäftigen? Und jetzt kommt ein Problem, denn heutzutage in einer Zeit, wo der Materialismus so viel bestimmt, dass es nur noch um Materie geht, um Besitz, um Geld, um all das zu haben, was man haben will, geht es häufig um Sachen. Unser denkendes Selbst jagt irgendwelchen Sachen hinterher und verlernt, wie man eigentlich in Verbindung tritt mit einem anderen denkenden Selbst. Das war nicht der Plan Gottes für uns. Der Plan Gottes war, und wenn du sagst, Einsamkeit ist eines meiner Probleme, dann hör das mal. Jesus sagte seinen Jüngern, ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich lasse euch nicht allein zurück. Der Plan Gottes für dich ist größer. Der Plan Gottes ist, dass du eine Verbindung erlebst, eine Verbindung bekommst durch einen Tröster. Durch einen, der dich trifft in deiner Einsamkeit. Durch Gott, der nicht müde wird, dir zu sagen, dass er dich sucht und dass er mit dir sein will, dass er sich verbinden will, dass er Raum haben will in deinem denkenden Selbst. Und das ist ein Weg heraus aus der Einsamkeit. Keine Verbindung schafft Einsamkeit. Der Tröster will uns da rausholen. Das zweite, schlechte Verbindung. Wir alle haben tief in unserer Seele gespeichert Erfahrungen, wo wir nach Verbindung gesucht haben und dann wurden wir zurückgewiesen. Wo immer Menschen Zurückweisung erlebt haben, ist das wie ein Schwerthieb auf unsere Seele. Wo immer wir gerne uns auf jemanden zugehen wollten und kriegten eine Abfuhr, da gräbt sich das in unsere Seele ein. Und das sind Momente, die vergessen wir nicht. Weil wir so auf Gemeinschaft hin geschaffen sind, ist dort, wo Menschen uns zurückweisen, das jedes Mal eine tiefe Wunde in unserer Seele. Und das ist etwas, was wir nicht vergessen. Ich muss 8 oder 9 gewesen sein und bin mit meinem Klappfahrrad auf den Bolzplatz gefahren, in der Hoffnung, ein paar Jungs zum Spielen zu finden. Und da waren auch ein paar Jungs von unserer Schule, standen da als Gruppe zusammen und ich bin auf sie zugeradelt, dachte, vielleicht können wir eine Runde kicken. Und da war einer dabei, der war 1 oder 2 Jahre älter und der sieht mich kommen, dreht sich um und wirft einen Dartspfeil nach mir. Und dieser Dartspfeil durchschlägt meinen Schuh und bohrt sich in meinen kleinen Zeh. Ich war wie gelähmt. Er ist seelenruhig auf mich zugeschlendert, hat den Pfeil wieder rausgezogen und gesagt, der stirbt jetzt ab. Und es war seine Weise, mir klarzumachen, du hast hier nichts verloren. Ich erinnere diese Situation bis heute. Dieses Gefühl, hey, da warst du nicht willkommen. Oder ich bin auf einer Pastorenkonferenz, habe da gesprochen, abends sitzen alle beim Bierchen zusammen, ich bin in diesem Restaurant, gehe an den Tisch, sage, kann ich mich hier noch zusetzen? Oh du, wir sind gerade im Gespräch, tut uns leid, passt gerade nicht. Am nächsten Tisch, ist hier noch Platz? Nee, da ist schon besetzt, da kommt gleich noch einer. Den dritten Tisch habe ich nicht mehr gefragt. Ich bin dann spazieren gegangen. Wir alle kennen solche Situationen, wenn wir zurückgewiesen werden. Und wir alle könnten jetzt Geschichten erzählen, an die wir uns erinnern, wo wir zurückgewiesen wurden. Zurückgewiesen werden ist etwas Beschämendes. Und die meisten Menschen reagieren daher auch auf Zurückweisung mit Scham. Wir schämen uns dafür, dass man uns nicht hat dabei sein lassen. Wir schämen uns dafür, dass uns derjenige zurückgewiesen, der Ehepartner abgewiesen hat, dass uns der Freund nicht zugehört hat. Wir schämen uns dafür, wir fühlen uns nicht angemessen und es führt zu einem tiefen Sich-Schämen. Manche Menschen reagieren dann voller Wut oder Aggression, aber das ist eine sekundäre Emotion. Tief, die primäre Emotion, die darunter liegt, ist in der Regel Scham. Zurückweisung führt dazu, dass wir uns schämen. Schlechte Verbindungen beschämen uns. Merken wir, warum es Jesus wichtig war, uns einen Tröster zu schicken? Wie war das, wenn wir uns geschämt haben als Kinder? Erwischt worden. Dabei ertappt mit der Hand in der Keksdose. Oder bei irgendwelchen anderen Dingen. Was hat Mama gemacht? In der Regel hat sie die Arme ausgebreitet und uns gezeigt, hey, du bist okay. Es gab vielleicht die eine oder andere Ansprache, aber am Ende hat sie uns in den Arm genommen und gezeigt, hör mal, in deiner Scham. Scham wird nur durch Liebe überwunden. Scham wird überwunden durch einen, der uns umarmt, der uns sagt, du bist wertvoll, du bist mein Kind. Deshalb sagt uns die Bibel, Gott ist wie ein, liebt uns wie ein Gott oder tröstet uns wie eine Mutter tröstet. Gott ist derjenige, der uns in unserer Scham begegnen will, nicht als der uns verklagt, nicht als der das noch verstärkt, sondern als der die Arme ausbreitet und sagt, komm zu mir mit deiner Scham. Komm zu dir mit deiner Verzweiflung, mit deinem sich nicht wertvoll fühlen. Das dritte ist die zerbrochene Verbindung. Nicht immer sind wir Opfer, häufig sind wir auch Täter. Hat etwas mit dem Schatten zu tun, den jeder von uns in sich trägt. Wir haben diese Dunkelheit in uns, die dazu führt, dass wir andere Menschen verletzen, die uns selber mehr ins Zentrum stellt als den anderen, die uns davon abhält, zu lieben oder das Gute für den anderen zu suchen. Und so beschädigen auch wir Beziehungen. Das Problem ist, dass wir es oft nicht sehen, dass wir uns unserer eigenen Schuld oft nicht bewusst sind. Wir nehmen uns selbst in der Regel ganz anders wahr, als andere uns wahrnehmen. Deshalb sprach Jesus davon, dass wir so gerne den Splitter aus dem Auge des anderen ziehen und unseren eigenen Balken nicht wahrnehmen. Unsere Schuld ist meist vor uns verborgen. Aber sie ist mächtig. Ich war vor Jahren in einem Seminar mit Gordon MacDonald. Das war so die Zeit, da kamen die ersten Handys gerade auf und das war alles ein großes Ding. Jeder hatte so, fing so eins an zu haben, aber eine große Sache war eben unbedingt darauf achten, dass es nicht während der Veranstaltung klingelt. Und nun hatte mein Nachbar offensichtlich sein Handy nicht ausgeschaltet, weil während des Vortrags fing es an zu klingeln. Naja, kann passieren. Aber jetzt machte er es schlimmer. Jetzt tat er so, als würde er es nicht hören. Und reagierte gar nicht. Und es klingelte. Und ich wurde wahnsinnig. Ich wurde genervt. Also entschied ich mich, ihm den Blick zu geben. Aber ihn kümmerte das gar nicht. Fast schien das so, als würde er mir den Blick zurückgeben. Das darf doch nicht wahr sein. Und dann plötzlich merkte ich, dass der gar keine Chance hatte, anders zu reagieren. Weil es war mein Handy, das klingelte. Wir sind so gestrickt, dass wir in der Regel die Schuld sofort beim anderen suchen oder meinen, der andere ist schuld, weil oft unsere eigene Schatten, unsere eigene Sündhaftigkeit vor unseren Augen verborgen ist. Und dafür sendet Jesus den Tröster. Man muss nur wissen, im Hebräischen ist das Wort für Tröster und Ermahner das gleiche Wort. In diesen Trösten steckt immer auch nochmal dieses drin, hey, da ist noch was, da musst du vielleicht auch nochmal drauf angesprochen werden. Das Trösten und Ermahnen ist in diesem Wort eins. Und so will Jesus uns helfen, unserem Schatten zu begegnen. Unserer Schuld. Und zwar nicht, um uns zu sagen, wie schlecht wir sind. Und zwar nicht, um uns wiederum zu beschämen, sondern um uns deutlich zu machen, hey, hier gibt's Wachstumspotenzial. Hier gibt's etwas, das ich vergeben habe. Hier ist etwas, aus dem du lernen kannst. Hier ist etwas, das du wahrnehmen kannst. Und was du im Blick haben solltest, wenn du in Beziehung steigst. Der Geist überführt uns dort und er lässt uns unseren Fehler erkennen und will uns auf einen neuen Weg zurückbringen. Und das letzte, gute Verbindung. Jesus nennt es Leben in Fülle. Wo wir dem Tröster Gottes Raum geben, schafft er zwischen Gott und uns eine liebevolle Verbindung. Und er schafft in unserem Denken, in unserem Denkenden selbst diese Stimme, du bist nicht alleine. Ich bin mit dir. Er schafft diese Tatsache, dieses Wunder, dass Gott dein Freund ist. Und dass es keinen Moment des Lebens gibt, wo du von ihm abgeschnitten bist. Dass du jeden Moment, in dem du atmest, in dieser Verbindung mit Gott leben kannst, Zugang hast zu seiner Liebe, Zugang hast zu seinem Frieden, Zugang hast zu seiner Hoffnung. Jesus sagt, ich habe euch das alles gesagt, damit mein Friede in euch ist. Er verheißt denen, die sich diesem Tröster öffnen, ein Leben, das tief im Zentrum Frieden hat. Frieden. Nicht ständig Unruhe, nicht ständig Hass, nicht ständig irgendwas müssen noch, irgendwem genügen müssen, irgendwas hinterherrennen, sondern Frieden. Eine Basis, von der aus wir in Ruhe entscheiden können, in Ruhe durchs Leben gehen können, Menschen begegnen können, liebevoll das Gute suchen. Das ist das Leben, das er uns anbietet. Wir sind geschaffen, die eine Stimme in unserem Zentrum zu hören. Die eine Stimme, die wirklich zählt, die uns sagt, wer wir sind. Ein wertvolles Kind Gottes. Ein einzigartiger Mensch mit Geschichte und Persönlichkeit und Charakter. Wir sind geschaffen für das Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Jesus nennt das ewiges Leben, wo wir Gott erkennen, haben wir ewiges Leben, sagt das Johannesevangelium ein paar Kapitel später. Wo wir diesem Gott begegnen, hat unser Leben ewige Qualität. Ein Leben, das nicht mehr von uns genommen werden kann. Du magst dich der ein oder andere fragen, ja, schön und gut, aber wie kann ich denn den Tröster jetzt erleben? Schalten Sie auch morgen wieder ein, wenn wir zum Gottesdienst hier treffen. Nein, auch dazu noch einen Gedanken. Paulus redet im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, davon, dass die Bibel das Instrument ist, das uns hilft, dem Tröster zu begegnen. Die ganze Schrift, steht dort, ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und zu jedem guten Werk gerüstet. Wenn du mit deiner Einsamkeit kämpfst, wenn du unter zerbrochenen Beziehungen lebst oder in schlechten Beziehungen mit deiner Scham zu kämpfen hast, wenn du dich nach diesem Leben sehnst, ist, so unattraktiv es erstmal klingt, die Bibel der Weg. Ein täglicher, intensiver Austausch mit dem Wort, das der Geist Gottes durchdringt, ist das A und O. Dieses tägliche sich dem Geist öffnen in dem, was er an Schrift gegeben hat, bedeutet, wir werden dadurch jedes Mal ein bisschen neu erreicht, ein bisschen neu getröstet, ein bisschen neu korrigiert, ein bisschen neu ermutigt. Und es ist wichtig, wir brauchen das jeden Tag. Wir brauchen es kontinuierlich, weil sobald wir das weglassen, fängt unser Leben an, im Drift-Mode einfach sich von Gott wegzuentwickeln, ohne dass wir steuern müssen. Sobald wir in Drift-Mode schalten, entwickelt sich das in keine gute Richtung. Wenn der Flieger in Frankfurt startet mit dem Ziel Chicago, muss der Pilot alle 30 Sekunden den Kurs korrigieren. Habt ihr das gewusst? Alle 30 Sekunden. Das reicht nicht, einmal Chicago einzustellen und dann loszufliegen. Der Jetstream, die Wetterbedingungen, all das sorgt dafür, dass das Flugzeug permanent in einem Bewegung ist, dass man permanent nachjustieren muss. So brauchen wir permanent jeden Tag neu diesen Tröster, der uns begegnet im Wort Gottes und der uns hilft mit unserer Einsamkeit, der uns hilft mit dem Zerbruch, der uns hilft mit dem, was uns beschämt, um uns Leben in Fülle zu geben. Deswegen werde ich nicht müde, Leuten zu sagen, Leute, nehmt euch diese 15 Minuten am Tag. Wenigstens nehmt euch diese Zeit. Sucht euch einen Ort, wo ihr das Wort Gottes öffnen könnt, um euch berühren zu lassen, weil der Geist durchdringt die Schrift. Weil es der Tröster ist, der uns darin begegnet. Und der uns darin Leben in Fülle schenken will. Deshalb verlieren wir nicht den Mut, sagt Paulus, denn wenn wir auch äußerlich aufgerieben werden, so werden wir doch innerlich jeden Tag erneuert. Darum geht's, dem Tröster zu begegnen, indem wir innerlich jeden Tag erneuert werden. Wie geht's dir mit dem Tröster? Wie geht's dir mit deiner Einsamkeit? Was brauchst du? Wie geht's dir mit deiner Scham? Mit den Dingen, die dir den Mut nehmen wollen und dich wertlos fühlen lassen? Wie geht's dir mit deiner Schuld? Vielleicht ist es diese Woche eine gute Idee, mit diesen Fragen zu starten und das Wort Gottes zu öffnen und Gott zu bitten, den Tröster zu bitten, das zu sagen, was wir hören sollen. Lass uns beten. Tröster Gott, du bist der, der unserer Seele nahe kommt. Du hast uns zu einem denkenden Selbst geschaffen, weil du selbst Geist bist. Und du hast uns geschaffen zur Verbindung mit dir und zur Verbindung untereinander. Du weißt, was hier im Raum jetzt los ist, Herr. Du weißt, an welcher Stelle Menschen den Schmerz ihrer Einsamkeit empfunden haben, der Peinlichkeit ihrer Scham und der Anklage ihrer Schuld. Du bist der Gott, der uns dabei nicht stehen lässt, der uns weiterführen will. Und so bitte ich, dass dieses Wunder heute Morgen geschieht durch deinen Geist. Amen.